Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 6 Das tat Gott. Teil 5 Das Herz aller Dinge. Die Knechte hatten ein Viereck um den kleinen Erdhügel gebildet, der sein flaches Haupt mitten auf dem Thingplatz erhob. Breitbeinig und schwer standen sie in ihrer grauen Linie. Arme schwedische Knechte aus des Königs Aufgebot, ohne die Federn der Ausländer und ihre Farbenpracht. Nur ein dunkelrotes Wams unterbrach hier und da die blaugraue Reihe von Eisen und Loden. Mit starken Fäusten hielten sie ihre Hellebarden als Schranken gegen die Volksmasse. Außerhalb der schwarzen, geraden Linie der Knechte schimmerten die grauen Haufen der Bauern mit Einschlag von mattgrün und braun. In der Sonne glänzten die verwitterten Gesichter hochrot, und die geblendeten Augen blinzelten neugierig und misstrauisch über die geschlossene Barriere der Hellebarden. Auf dem Hügel standen zwei Trompeter mit gelben Wämsern und ein schwarz gekleideter Mann mit bloßen Armen. Der Büttel. In einer Wolke von Staub schwenkten die Reiter ein und verteilten sich rund um den Hügel. Mit viel Geklapper und Fluchen wurden ihre zottigen Pferde auf eine leidliche Linie gebracht. Währenddessen war Herr Tönjes auf die Höhe hinaufgeritten. Er arbeitete mit seinem Pferd, das hin und her tanzte und schon blank von Schweiß war. Als er es dahin gebracht hatte, auf derselben Stelle zu treten, winkte er den vier Knechten, die dem Gefangenen zunächst standen. Sie zogen auf und stellten sich in die vier Ecken des flachen, unbewachsenen Fleckes auf dem Hügel. Die Hellebarden, lotrecht gegen die Wolken gerichtet, standen sie wie in Erz gegossen, gegen das Volk gewandt. Hiernach sollte der Büttel den zum Tode Verurteilten hinaufgeleiten, aber Herr Andreas kam ihm zuvor. Halb abwesend, mit dem Blick weit weg, als ob er die Treppe zu einem Hochchor hinaufgegangen wäre, war er den Hügel hinaufgestiegen. Herr Tönjes, der endlich sein Pferd dazu gebracht hatte, mit allen vier Hufen auf dem Boden zu stehen, sah etwas verwundert auf seinen Gefangenen. Herr Peter und der Schreiber waren nachgefolgt. Als gesetzlich verordneter Seelsorger trat der Pfarrherr zu dem zum Tode Verurteilten, um ihm die letzte Vorbereitung zum Sterben zu geben. Ihre Augen begegneten sich. Die misstrauischen Blicke des Ritters bemerkten wieder, dass ihre Gesichter von einem heimlichen Einverständnis leuchteten. Es war, wie wenn zwei Schuljungen sich als Mitwisser eines großen und frohen Geheimnisses begegneten.
»Willst du, dass wir etwas singen?« fragte der Pfarrherr.
»Ja«, sagte der Gefangene. »Singt noch einmal für mich jenen Vers, den ihr drinnen in der Kirche sangt. Er litt, dass Vergebung mir käme zugut.«
Herr Peter sah etwas erstaunt aus.
»Ich weiß nichts Besseres zum Sterben als das, was da stand«, sagte der Gefangene. »Er litt, dass Vergebung mir käme zugut. Da ist ja der Himmel offen. Da werfe ich alles, was mir zu eigen ist, meine Sünden und meine guten Werke, auf einen Haufen und sage, ich will von nichts anderem wissen als dem Erlöser, der für mich gestorben ist und alles gesühnt hat. Ich will mich auf nichts anderes stützen als auf sein Kreuz. Er litt, dass Vergebung mir käme zugut. Das reicht. Des mag ich gewiss sein.«
Herr Peter winkt dem Volk.
»Singt nun alle mit«, rief er mit seiner dunklen Stimme, die noch etwas tiefer und zitternder war als gewöhnlich. »Herr Andreas, Gottes Priester zu Ravelunda und Frejerum, der heute seinem Erlöser begegnen wird, der bittet, dass wir alle singen möchten, er ließ vergießen sein teures Blut. Denn es gibt nichts Besseres, darauf zu sterben«, sagte er, »als das Evangelium von unseres Erlösers Tod und blutiger Versöhnung. Herunter nun die Hüte! Jetzt singen wir alle!«
Er stimmte den Choral mit fester Stimme an.
Seine Gemeindeglieder fielen ein. Es war ein singendes Volk hier in der Gegend, und die neuen lutherischen Lieder hatten einen raschen Siegeszug gemacht. So wurde der Choral kraftvoll gesungen. Die starke Stimme des Pfarrherrn ertrank im Brausen. Oder vielleicht wurde sie etwas unsicher gegen den Schluss. Er stand mit festgefalteten Händen und sah in den lichtstrahlenden Himmel hinauf. Dicht neben ihm stand der Schreiber und sang mit heiserer und rauer Stimme. Auch er hielt die Hände so fest gefaltet, dass sich auf den Knöcheln weiße Flecken bildeten. Als der Choral zu Ende war, hob Herr Andreas seine Hände, als ob er in einer Kirche stände, und stimmte mit seiner lichten Stimme an: »In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist.« Es war das alte Responsorium aus der Vesper, vielleicht die innerlichste und am meisten geliebte von allen Melodien der Horen. Unzählige Male hatten die Alten sie gehört, wenn die Sommerdämmerung über den Kirchhof fiel oder das Herbstdunkel dicht unter dem Himmelsgewölbe stand. Herr Andreas wusste, dass nicht nur Herr Peter und sein Klöckner, sondern sicher auch jemand da unten im Haufen würde antworten können. Da geschah etwas Unerwartetes. Herr Peter sandte einen seiner raschen Blicke in die Menge hin, erst zum Klöckner und dann hinunter zu den Gemeindegliedern. Dann stimmte er die Antwort auf Schwedisch an.
»Herr, in deine Hände!«
Der Klöckner fiel ein. Einige Kinderstimmen folgten. Dann kamen die Frauenstimmen und die Bässe. Dies hatte man unzählige Male in der Kirche gesungen während der letzten Jahre. Es flog wie ein Lauffeuer über die Menge.
»Befehle ich meinen Geist!«
Herr Andreas blickte auf seinen Amtsbruder. Seine Augen leuchteten. Dann fuhr er auf Lateinisch fort.
»Redemistinos, Domine, Deus Veritatis. Du hast uns erlöst, Herr, du wahrer Gott.«
Viele tausend Male hatte er die Worte zuvor gesungen, aber niemals waren sie so von Inhalt übervoll gewesen wie heute. Es schien ihm ein Wunder über alles hinaus zu sein, worauf er hatte hoffen können, dass er heute, an seinem Todestage, Gottes erlösende Treue in dieser überwältigenden Weise erfahren sollte und sehen, was er am heißesten von allem ersehnt hatte und worüber er am tiefsten von allem verzagt gewesen war. Seiner eigenen Seele Erlösung und seiner Kirche Wiederaufrichtung. In dieser Stunde war er der glücklichste Mensch von der Welt. Über sich hatte er einen offenen Himmel. Rund um sich hatte er ein Volk, das das heilige Offizium sang. Als das Responsorium zum dritten Male wechselte, brauste es von allen vier Enden.
»Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist!«
Herr Peter rief ihn wieder zur Wirklichkeit zurück.
»Es ist dir verstattet, etwas zu sagen. Aber du weißt, dass du dich kurz fassen musst.«
Herr Andreas trat zwei Schritte vor. Es war totenstill in der Menge. Mit lauter Stimme sagte er:
»Es sei euch allen kund und zu wissen, dass ich heute als ein großer Sünder sterbe, der einzig um Jesu Willen auf Gnade und Schonung hofft. Es sei euch auch zu wissen, dass ich von Herzen allen meinen Feinden verzeihen will, hohen und niedrigen. Und ich bitte euch auch alle um Vergebung für das Blutvergießen und die Not, die ich verursacht habe. Es ist mein letzter Wille, dass alles, was von meinem Eigentum übrig bleiben sollte, in Frierum und Ravelunda unter diejenigen verteilt werden soll, die während der Fehde Witwen und Vaterlos geworden sind. Ohne Ansehen, auf welcher Seite ihre Verwandten gefallen sind. Herr Peter hat versprochen, die Verteilung vorzunehmen. Und schließlich bitte ich Gott, es allen denen zu lohnen, die unserem armen Vaterland von Herzen wohlwollen.« Während er noch sprach, löste er die Kutte am Halse und ließ sie über die Achseln heruntergleiten, so dass der Oberkörper entblößt wurde.
Er trat zwei Schritte zurück und kniete mitten auf dem unbewachsenen Fleck im Grase mit entblößtem Nacken nieder. Sein ausgemergelter Körper leuchtete weiß in der Sonne. Der Büttel hatte das Schwert entblößt. Der Schreiber, der bis jetzt völlig ruhig und beinahe fröhlich gewesen war, war wieder sehr bleich geworden. Er wandte sich ab. Auch in der Menge war eine leichte Bewegung zu merken. Die Totenstille wurde von einem schleichenden Gemurmel unterbrochen. Es begann unten in der einen Ecke, es verbreitete sich nach den Seiten, es erreichte die Landknechtsreihe mitten vor dem Hinrichtungsplatz. Es wuchs zu einem hörbaren Murren. Plötzlich rief jemand laut, weit drinnen in der grauen Masse, »Lass den Priester los!« Und ein Echo antwortete gerade gegenüber, »Der Priester ist kein Verräter!« Das war wie der Funke ins Pulverfass. Die Bauern waren gewohnt, hier auf dem Thingplatz aus der Mitte heraus ihre Meinung herauszurufen. Jetzt hagelte es von allen Seiten. »Lasst ihn los! Er hat nichts Böses getan! Er ist ein rechtschaffener Priester! Gebt ihn los!« Jetzt pfiff ein Stein. Mit gedämpftem Klang schlug er gegen den Harnisch über einem weichen Wams. Das Pferd tanzte wieder unter Herrn Tönnies. Der Schaum rann in weißen Strömen vom Zaumzeug. Die Zügel waren wie Bogenstränge gespannt. Das Gesicht des Ritters war verbissen und hart. Es sah so aus, als ob Kommandoworte hinter seinen Lippen zusammengepresst würden, bereit, hinausgeschleudert zu werden. Er bekam gar keine Zeit, etwas zu sagen. Der zum Tode Verurteilte war aufgestanden und erhob seine mageren, weißen Arme mit den rasselnden Ketten. »Ihr Narren!« rief er. »Hört auf! Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen!« Der Lärm erstarb. Die Knechte senkten wieder ihre Spieße. Der Priester keuchte, so dass alle Rippen zu sehen waren. Einige große, blaue Flecken leuchteten dunkel und rot umrandet zwischen den Knochen. »Hört her, gute Leute!« rief er. »Heute wollen wir etwas Großes tun, etwas, das sowohl Christi Kirche wie das schwedische Reich aufbaut. Wisst ihr was?« Es war völlig still geworden. Alle Augen richteten sich auf ihn. »Wir wollen vergeben! Wir alle, die so viel Vergebung brauchen und so viel vergeben bekommen, wir wollen alles um Christi Willen vergeben. Wir wollen lieber in Jesu Namen leiden, als in unserem eigenen Namen streiten.« Er atmete abermals tief. »Heute leide ich nur, was meine Sünden wert sind. Nicht bloß der König hat mich zum Tode verurteilt. Das hat Gott schon seit langem getan. Aber heute ist mir alles um Jesu Willen vergeben worden. So ist Gott. Sollten da auch nicht wir vergeben? Und einander um Vergebung bitten? Jetzt will ich den Anfang machen.« Er wandte sich um und ging über den Hügel zu Herrn Tönnies, der sein Pferd wieder zum Stillstehen gebracht hatte. »Lieber Herr, ich bitte euch von Herzen zu vergeben, dass ich euch mit so wenig Liebe begegnet bin und mit so viel Übermut, und dass ich niemals euch von Herzen wohlgewollt oder euer Bestes gesucht habe. Vergebt mir das!« Herr Tönnies nickte nur und winkte abwehrend mit der Hand. Er war sehr rot im Gesicht. Die Hand fuchtelte vor den Augen herum. Dann ließ er das Visier mit einem Knall herunterfallen. Niemand sah länger sein Gesicht.
»Die Zeit ist um«, sagte er mit undeutlicher Stimme. »Jetzt muss es geschehen.«
Der Gefangene ging zurück, mitten in den Ring, und beugte wieder die Knie. Der Scharfrichter stellte sich breitbeinig in Positur. Plötzlich trat der Schreiber ein paar Schritte vor und fiel an der Seite seines Bruders auf die Knie. Er war sehr bleich und hielt noch immer die Hände festgefaltet. »Hab Dank, Martine«, sagte der Priester leise. »Im Stock, beim Abendmahl, auf dem Hinrichtungsplatz. Immer bist du bei mir. Jetzt gehe ich ein kleines Stück vor. Halte fest am Glauben und auf Wiedersehen.« Der andere sah auf. Das bleiche Gesicht war völlig ruhig. Er nickte langsam. Herr Andreas wandte das Haupt und schaute über die Achseln. »Und nun, Bruder Büttel, musst du mir den letzten großen Dienst tun.« Er schloss die Augen und begann zu beten. Das Gesicht sah nach oben.
»Beugt etwas das Haupt, Herr«, sagte der Büttel. »Sonst geht es nicht.«
Sachte beugte der zum Tode Verurteilte das Haupt nach vorne, immerfort betend. Herr Peter, der mit zusammengepressten Lippen und gefalteten Händen zusah, dachte bei sich selber, dass er seinen Amtsbruder den Nacken ebenso andächtig und still einmal zuvor heute hatte beugen sehen. Das war, als er ihm des Herrn Leib und Blut im Gras vor der Kirchentür reichte. Der Büttel hieb zu. Es waren zwei dumpfe Schläge zu hören. Erst einer, kurz und hart, dann einer, weicher und mehr hingezogen. Die Trompeten schmetterten gellend, die Pferde scheuten und es rasselte von Waffen. Unter den Bauern war es vollkommen still. Viele lagen auf den Knien, andere bekreuzigten sich. Herr Peter trat still vor und legte das Haupt des Toten zurecht. Dann sang er leise den Segen über ihn. Im nächsten Augenblick bliesen die Trompeten zum Sammeln, die Knechte richteten ihre Hellebarden auf und ordneten sich zum Abmarsch, während die Volksmesse von allen Seiten herzuströmte. Herr Peter war zu dem Ritter getreten, der noch immer das Visier gefällt hatte.
»Was gedenkt ihr mit dem Leib zu tun, Herr?«
»Ich habe keinen Befehl in der Hinsicht«, sagte Herr Tönjes zögernd.
»Darf ich dafür sorgen?«
»Von mir aus gern. Dann bin ich die Sorge los. Habt Dank und lebt wohl.«
Er warf sein Pferd herum. Gerade als er davontraben wollte, wandte er sich noch einmal im Sattel um.
»Was gedenkt ihr übrigens mit dem Leib zu tun?«
»Ihn nach Fröjerum zu führen und ihn bei der Kirche in allen Ehren begraben zu lassen«, sagte der Pfarrherr kühn.
Es war zu merken, dass der Ritter die Zügel anzog.
»Lasst bloß keinerlei Auflauf oder Lärm um die Sache entstehen«, sagte er scharf.
»Ihr könnt ruhig sein, Herr. Ich werde das Begräbnis und die Leichenpredigt selbst halten, so dass nirgendwo Lärm oder Unruhe entsteht. Außer möglicherweise in den Gewissen.«
»Wovon soll die Predigt dann handeln?«
»Von dem, was Herr Andreas uns hier predigte. Dass wir alle Vergebung brauchen und Vergebung gewähren sollen.«
Der Ritter hatte sein Pferd zur Hälfte umgewandt. Er saß hoch aufgerichtet im Sattel und sah durch die Helmritzen auf Herrn Peter herab.
»Wenn ich mich doch auf euch Priester verstehen könnte«, sagte er. »Bisweilen tut ihr wie seiner Gnaden treueste Diener. Aber da drinnen in der Kirche war vorhin ein anderer Klang. Das ging bis ganz nah an eine Aufruhrpredigt heran. Wem dient ihr eigentlich, Herr?«
Herr Peter sah ruhig zu dem Visier hinauf.
»Gott.«
»Aber dem König dann? Und dem Gesetzgeber? Und uns?«
»Euch dienen wir um Gottes Willen. Ihr habt euren Auftrag von Gott. Aber Gott und nicht euch dienen wir. Zuletzt bleibt Gott derjenige, der entscheiden muss. Wir haben nur seinem Wort zu gehorchen. Dann mag es biegen oder brechen.«
Der Ritter schlug das Visier hoch und schenkte dem Pfarrherrn einen langen, prüfenden Blick.
»Ich begreife, dass ein Priester so denken muss.
Das ist aller Achtung wert.« »Mehr als das, Herr Tönjes«, sagte der Priester leise und sehr fest. »Das ist die einzige rechte Art zu leben, die es auf dieser Erde gibt. Sowohl für Adel wie Priester, Bürger und Bauern. Unter Gottes Wort stehen wir alle. Darum haben wir bloß zwei Möglichkeiten: den Gehorsam des Glaubens oder das Gericht des Unglaubens.«
Der Ritter kniff die Lippen zusammen und setzte ein unergründliches Gesicht auf.
»Vielleicht schon«, sagte er.
Dann gab er dem Pferd die Sporen, grüßte mit der Hand am Helm und trabte zu den Reitern hinab. Im nächsten Augenblick bahnten sie sich schon einen Weg durch die Menge und setzten Kurs auf die große Straße. Herr Peter atmete tief. Er roch nach Pferden, Blut und warmer Erde. Er sah sich unter den Bauern um, die scheu und zögernd sich um den Fuß des Hügels geschart hatten. Er winkte einigen von ihnen und gab seine Befehle. Dann wandte er sich zu dem Schreiber, der noch immer an der Seite seines Bruders kniete. Er sagte nichts, sondern legte bloß die Hand auf seine Schulter. Nach einer Weile kamen die Totengräber mit der Leichenbahre. Behutsam wurde der Tote zurechtgelegt, in seine dunkle Kutte gehüllt. Langsam wanderten sie wieder zur Kirche hinauf. Es war jetzt die wärmste Zeit des Tages. Die Vögel hatten aufgehört zu singen, das Laubwerk der Eichen, das schon etwas von dem Dunkel des Spätsommers in seiner Farbe angenommen hatte, stand vollkommen still. Still waren auch die Menschen in dem armen, grauen Gefolge, das mit leisen Schritten hinter der Bahre herkam. Nur in der Ferne schmetterte ein Trompetensignal, glitzernd und stolz wie die blanken Harnische der Reisigen. Herr Peter und der Schreiber gingen zunächst hinter dem Toten. Der Schreiber hielt noch immer die Hände gefaltet. Erst vor der Pforte hob er die rechte Hand und zeigte zur Wiese hinunter.
»Peter«, sagte er, »es ist so wunderlich. Heute habe ich den Himmel wie die Erde wiederbekommen, die Kirche wie das Reich.«
Der Pfarrherr sah ihn mit einem fragenden Blick an.
»Ja, ich meine, ich habe den Himmel wiederbekommen, als ich lernte, an die unverdiente Gnade zu glauben. Jetzt steht der Himmel über mir offen, und ich will nie mehr mit Gott zürnen, nur danken. Aber als ich das mit der Vergebung der Sünden begriffen hatte, habe ich auch Frieden auf Erden bekommen. Früher wollte ich mit den Menschen zürnen und von ihnen um ihrer Sünden willen weggehen. Jetzt weiß ich, dass das gleiche Kreuz über uns allen aufgerichtet ist und dass ich der Größte unter den Sündern bin. Jetzt will ich gern helfen und dienen. Jetzt bin ich froh, wie die anderen im Kirchengestühl sitzen zu dürfen. Und jetzt glaube ich, dass ich zu meinem alten Arbeitsplatz auf dem Schloss zurückkehren und es so gut machen werde, wie ich kann. Und wohl jeden Tag aus der Vergebung der Sünden leben muss.«
Er schwieg eine Weile.
»Peter«, sagte er, »ist es nicht wunderbar, dass alles so einfach wird, wenn man die Vergebung der Sünden hat? Ist das nicht das Herz in dem ganzen Dasein, dies mit der Versöhnung und der Vergebung der Sünden?«
Herr Peter lächelte wieder, zum ersten Male nach der Hinrichtung.
»Ja, freilich«, sagte der, »so ist das. Das ist das Herz aller Dinge, die Versöhnung und Vergebung der Sünden.«